It's the last time I talk about food. It's the last time I talk about food. The more I talk about it, the more I think about it.
Herzlich willkommen zur mittlerweile schon 10. Folge der Zeitspeise. Ich begrüße mal wieder den Kai bei mir. Hallo Kai.
Hallo Christopher.
Die erste so, runde Zahl sozusagen, unser erstes Jubiläum.
Genau, wir werden zweistellig.
Genau, wir werden zweistellig. Das geht ganz schön schnell, wenn man jede Woche sendet. Aber ja. So sind wir halt, immer fleißig dabei. Und Kai, du hast dir zu diesem Anlass auch ein sehr kompliziertes zum Herstellung, also wahrscheinlich das komplizierteste, was wir bisher besprochen haben, herausgesucht und auch ein sehr feierliches Gericht natürlich zum Anlass. Was hast du denn rausgesucht für diese Folge?
Das habe ich mir vor allen Dingen nicht ausgesucht, sondern das hat sich der Ayuvo ausgesucht. Grüße an dieser Stelle. Der hatte ja mehrere Themen vorgeschlagen, unter anderem auch schon das Thema Hamburger, was wir schon behandelt haben, und das Filet Wellington werden wir dann heute mal besprechen. Steigen wir doch direkt ein. Das Filet Wellington, ich gehe mal davon aus, dass das nicht jeder unbedingt kennt, darum erkläre ich am Anfang einmal kurz, um was es sich dabei handelt. Das Filet Wellington oder im englischen Sprachraum auch als Beef Wellington bekannt, wer so ein bisschen Englisch kann, der kann sich das herleiten. Da handelt es sich also um ein Rindfleischgericht und in dem Fall wird das Rindfleisch, also das Rinderfilet, kurz angebraten von allen Seiten. Dann wird es mit einer sogenannten d'Uxelles bestrichen. Das ist eine Paste, die wird aus Champignons und Zwiebeln hergestellt. Und dann wird das Ganze in Blätterteig eingewickelt und natürlich dann gebacken. Das ist eine sehr, sehr feine Sache. Ich habe ja heute das Sendungsbild gemacht und habe das zubereitet. Aber bevor wir darauf weiter eingehen, es gibt noch Varianten, es gibt noch natürlich noch die Plus-1-Version, also den noch ein zusätzlicher Level, in dem das Ganze, also diese Schichten noch ergänzt werden, um eine Leberpastete, in den alleredelsten Fällen dann um eine Gänseleberpastete, also Pâté, le da de, ich kann kein Französisch, de foie gras. Also mit dieser Gänsestopfleber, was ja eine bedenkliche Zutat ist, aber wenn man den Gourmets Glauben schenken möchte, wohl eine geschmacklich herausragende Sache. Und als zusätzliche Variante kann man dann zwischen diese Füllungen und das Fleisch und die äußere Schicht, also den Blätterteig, dann noch einen Crêpe schichten, also das erst in Crepe wickeln, dann in den Blätterteig, damit sich dann die Säfte oder Flüssigkeiten nicht in die in den Blätterteig verflüchtigen. Dazu werden Soßen gereicht, eigentlich nicht nötig, weil in diesem Teig wird das Fleisch schön saftig und auch die zusätzlichen, die Füllungen tun auch ihr Übriges dazu. Trotzdem wird dazu entweder eine Demi-Glace serviert. Das wiederum ist so eine, sagen wir es mal ganz kurz, eine sehr feine braune Soße, die also nicht mit Soßenbinder oder so hergestellt wird, oder nämlich dadurch, dass einfach Gemüse und Fleisch, also Kalbfleisch und Knochen, mit Unmengen von Wasser auf ganz kleine Mengen eingekocht werden, so dass nachher eine sehr feine, dickflüssige, dunkle und entsprechend gehaltvolle und aromatische Soße entsteht. Oder eine andere typische Soße ist eine Madeira-Soße. Das ist dann, Madeira ist ja ein portugiesischer Süßwein, das wäre dann, hat wahrscheinlich dann so eine süßliche Note. Und dann bei der Demi-Glace-Variante habe ich dann gelesen, wird oft noch gebratene Schwarzwurzel dazu serviert. Das ist dann so eine Kombo und es ist eigentlich eine warme Vorspeise. Es wird selten als Hauptgericht serviert, sondern als Entree sozusagen. Jo, jetzt wisst ihr ungefähr, von was wir hier reden. Wo kommt jetzt der Name Filet Wellington her? Filet oder Beef, kann man sich ja denken. Aber Wellington, wer ist denn das und wo kommt der weg? Arthur Wellesley, der erste Duke von Wellington, der zwischen dem 1. Mai 1769 und dem 14. September 1852 gelebt hat, war zu seiner Zeit, aber auch in den kommenden Generationen sehr bekannter Mann. Vor allen Dingen natürlich in Großbritannien. Der hat zweimal als Prime Minister gedient, aber in die Geschichte eingegangen ist er wohl eher als der Feldherr, der im Battle of Waterloo Napoleon zurückgeschlagen hat. Das hat ihm natürlich große Sympathien eingebracht bei seinen Landsleuten. Und das war im Jahr 1815. Und es gibt Varianten der Geschichte, dass nach dem Sieg ihm dann so eine Pastete serviert wurde, in die dann Fleisch eingebacken war und er das so lecker fand, dass er das später bei allen seinen Empfängen servieren ließ. Kuriosum dabei ist noch, das habe ich irgendwo als Randnotiz gelesen, dass wohl nach den Schlachten es üblich war, die gefallenen Kampfpferde, also die gefallenen Pferde zu verspeisen, was ja eigentlich eine ökologisch sinnvolle Sache ist. Also das dann noch irgendwie zu verwerten, so dass man annehmen könnte, wenn die Geschichte jetzt stimmt, dass da kein Rindfleisch drin gewesen ist in dieser besagten Pastete.
Ja, bei Napoleon war es ja dann tatsächlich so, dass sie auf ihrem Russlandfeldzug 1812 irgendwann tatsächlich ihre Pferde essen mussten, weil sie ja nichts mehr anderes hatten. Das war ja dann.
Ja gut, aus der Not entstehen ja in solchen Kriegssituationen sowieso sehr extreme Zustände, so dass man solche Maßnahmen ergreift. Aber in dem Fall klang es jetzt eher so, gut, die Schlacht ist vorbei, wir haben gewonnen, alles gut. Ja, jetzt machen wir ein Festessen und schmeißen unsere toten Pferde auf den Grill. So. Also sehr pragmatisch, aber auch irgendwie, weiß ich nicht, klingt irgendwie witzig, finde ich. Es war tatsächlich zu der Zeit des Dukes üblich, schon lange in England Fleischgerichte in Teighüllen einzubacken. Das gibt es auch heute noch. Da, das kennt man so als Pie, kennt man ja häufiger so als Süßspeise, so Apple Pie. Aber es gibt eben auch die pikanten Pies. Das ist nochmal eigentlich ein Thema für sich.
Der Meat Pie, oder?
Meat Pie, genau. Und das wäre jetzt so eine Variante davon. Unterschied zu dem Gericht, was man jetzt heute kennen könnte, ist eben, dass diese Pie Crust eher so eine Art Mürbeteig ist. Also kein Blätterteig, sondern eher so eine Art Teig, aus dem wir zu Weihnachten Plätzchen backen, nur dann halt nicht mit Zucker oder nicht so viel. Vielleicht kommt eine Prise rein. Aber das ist dann eben auch, der Teig ist dann herzhaft. An anderer Stelle kann man lesen, dass aus dem 19. Jahrhundert, also in der Zeit, in der Arthur Wellesley gelebt und gewirkt hat, kein Rezept dieses Filet Wellington überliefert wurde. Also es ist schriftlich nicht belegt. Wahrscheinlich haben sich die Leute viel einfach die Fantasie spielen lassen, dieses Rezept zustande gekommen sein könnte. Außerdem gab es bereits in Frankreich lange Zeit ein Gericht namens Filet de Bœuf en Croûte, was im Grunde genau das Ding ist, was man jetzt auch als Filet Wellington kennt. Auch da kann man jetzt verschiedene Spekulationen anstellen, dass dann die Engländer das Gericht super geil fanden. Also es war sowieso scheinbar sehr populär im kontinentalen Europa, wollten aber jetzt nicht diese Verknüpfung mit den Franzosen haben und haben es dann entsprechend einfach umbenannt und dann auch noch mit dem Namen des Feldherrn, der ihren Napoleon besiegt hat, also im Grunde so ein Schlag ins Gesicht, würde man bei uns sagen. Aber auch das ist irgendwie nicht belegt, ist alles jetzt irgendwie nur Fantasie und Spekulation. Also dieses Bœuf en Croûte gibt es tatsächlich, aber dass da jetzt so ein Prozess, der Namensänderung aus bestimmten Motiven stattgefunden hat, konnte ich jetzt nirgendwo bestätigen. Eine weitere Vermutung, woher der Name kommt, liegt nicht in dem Iron Duke an sich, sondern er war auch bekannt dadurch, durch seinen bestimmten Modegeschmack. Er trug nämlich bestimmte Reiterstiefel aus Leder, die dann sehr blank poliert waren und vermutlich aus einem helleren Leder. Und wenn man so ein Filet in Kruste backt und das schön noch mit Eigelb einpinselt, sieht es mit ein bisschen Fantasie auch aus wie so ein sogenannter Wellington-Stiefel oder Wellington-Boot im Englischen. Ja, das ist eine weitere Variante, woher der Name kommen könnte. Da Wellington gebürtig aus Dublin stammte, es ist natürlich auch nicht verwunderlich, dass die Iren die Erfindung für sich beanspruchen. Das Rezept für eine Pastete namens Steak Wellington, also Steak wie vom Namen her Steak, aber geschrieben Steig, also Steak. das war aber eher eine sehr einfache Rindfleischpastete, die eventuell, wenn man jetzt denkt, vielleicht haben die Iren das irgendwie in die Welt getragen, die sind ja aus verschiedenen Gründen dann auch sehr viel unterwegs gewesen, dass vielleicht irgendwann diese Verwandlung in ein sehr feines, edles Gericht gemacht hat. So gibt es ja häufig Beispiele, dass so die einfache Leuteküche irgendwann dann durch gewitzte Köche in ein sehr, sehr feines Gericht umgewandelt wird mit entsprechend edleren Zutaten und so weiter. Kommen wir jetzt mal an den Punkt, wo das Gericht tatsächlich erwähnt wird. Und da sind wir überraschenderweise in den USA. Die erste Benennung eines Filet of Beef à la Wellington stand nämlich in der Los Angeles Times im Jahr 1903. Das, was da aber beschrieben wurde als Rezept, hat mit dem Gericht irgendwie überhaupt nichts zu tun. Also vielleicht einfach Zufall, dass jemand die Idee hätte, dass wäre ein ganz guter Name für ein Gericht. Oder vielleicht über Erzählungen ist es irgendwie dahin geschwappt. Und dann hat sich jemand was ein Rezept dazu ausgedacht. Ist also einfach nicht die Erfindung des Filet Wellington. Der erste Punkt, wo es dann in Name und Rezept wirklich in Erscheinung tritt, ist im Oxford English Dictionary. Da gibt es einen Reiseführer, wo man in New York gut essen kann. Und da gibt es diese Referenz, Tenderloin of Beef Wellington, larded tenderloin of beef, roast very rare, allowed to cool and roll into pie crust, slice in portions and serve with sauce Madeira. Also, im Prinzip wird da beschrieben, was ich da eben in der Einleitung schon gesagt habe, sogar mit der Madeira-Soße. Also, da ist es belegt. Und richtig populär wurde das Gericht dann auch in den USA vor allen Dingen in den 60er Jahren durch die Fernsehköchin Julia Child. Müssen wir auch mal eine Sendung drüber machen.
Hatten wir ja schon, glaube ich, in unserer ersten Caesar Salad Folge erwähnt.
Genau, die hat es dann auch nochmal aufgegriffen und richtig populär gemacht. Genauso ist es eben beim Filet Wellington. Und in ihrem Buch Mastering the Art of French Cooking aus dem Jahr 1961, da hat sie es eben aufgenommen und da war es dann halt ein Riesenerfolg. Und nicht zuletzt sind zu nennen die Kennedys und Präsident Nixon. Die mochten das Gericht nämlich sehr gerne, sogar so gerne, dass es später in dem Buch The White House Cookbook, also das Kochbuch des Weißen Hauses, aufgenommen wurde. Und dann die patriotischen Amerikaner haben das natürlich dann sofort in ihr Herz geschlossen.
Ja, ist ja, wenn man ein Gericht noch was im bekannten Feld her benannt wurde.
Genau.
Das ist für den amerikanischen Imperialismus bestimmt sehr schmeichelnd.
Militär, Essen und Patriotismus, alles in einem zusammengefasst. Das muss einfach.
Und schön Fleisch.
Und Fleisch auch noch. Genau, Beef, da sind die Amerikaner ja auch noch sehr heiß drauf. Also das musste einfach zünden, wie eine Bombe. Ja, also so viel habe ich dazu gefunden. Ist leider jetzt nicht so eine schöne runde Geschichte, sehr sehr zerfasert, sehr viele Möglichkeiten, was da passiert sein könnte. Aber trotzdem sehr interessante Varianten der Geschichte.
Ja, nee, also ich finde, um mal deine obligatorische Frage vorwegzugreifen. Also bei mir ich habe noch nie selber Filet Wellington gemacht, aber meine Oma hat es mal gemacht vor Jahren. Ich glaube mal so als Oster, Weihnacht, irgendwie so Festtagsessen. Und ich fand das, ich fand das sehr lecker. Also das ist natürlich, was ich zum Beispiel nicht mag, was ja so ein bisschen in die Richtung geht, also so Blätterteig und Fleisch ist ja, Herzogin-Pastete? Wie war das? Irgendwie so ein Königin-Pastete, also wo man dann eine Pastete nimmt und dann Frikassee reintut.
Ja.
Wie hieß das nochmal?
Also Königin-Pastete heißen, glaube ich, nur diese Blätterteig-Töpfchen, wo man das reinfüllt.
Ah, okay. Also das ist, also ich glaube, die meisten wissen, was ich meine. Das ist halt so ein bisschen Pastete und dann kommt da, wird da Frikassee reingefüllt.
Und das magst du nicht, weil es so matschig wird, oder?
Ja, das suppt halt dann sofort durch den Blätterteig. Und wie du schon gesagt hast, dadurch, dass das mit dieser Pilzbelag bestrichen wird, suppt das halt nicht so leicht durch und ich finde, das ist irgendwie schmackhafter. Also ja, das ist nicht so eine Matschepampe wie halt dieses Frikassee in der Pastete.
Mhm. Ja, genau. Also ich mag das auch sehr gern. Ich kenne es mal wieder von früher. Allerdings, wir haben das dann gerne gemacht, auch wenn Gäste kamen, aus Kostengründen, dann aber nicht mit Metern von Rinderfilet, sondern gerne auch mal mit Schweinefilet. Das ist auch sehr lecker, ist natürlich ein ganz anderes Gericht. Aber von daher kannte ich schon so ein bisschen, diese Geschmackskombination. Und jetzt habe ich es dieses Mal mit Rindfleisch ausprobiert. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ob das die Experten auf dem Foto erkennen können. Es ist kein richtig echtes Filet. Das hat mein Budget jetzt irgendwie nicht hergegeben bei diesen Kilopreisen. Ich habe einfach ein sehr dünn geschnittenes, also sehr schmal geschnittenes Hüftsteak genommen. Das hatte im Grunde genau die passende Form. Hab das so ein bisschen, kennst du vielleicht, so mit Bratenschnur so ein bisschen eingeschnürt, damit es eine schöne runde Form hat.
Ja.
Und dann angebraten. Leider habe ich es ein bisschen zu lange im Ofen gehabt. Es hätte noch ein bisschen rosiger sein können. Allerdings so, wie es sich nachher rausgestellt hat, war es eben nicht trocken. Und durchaus noch angenehm. Aber wer es jetzt richtig, wie in der Beschreibung jetzt aus dem Oxford Dictionary, richtig rare hätte haben wollen, der wäre vielleicht ein bisschen enttäuscht gewesen.
Mhm. Wir müssen mal unsere PayPal-Adressen auf der Webseite verlinken. Dann können die Leute auch Geld schicken, damit du dann in Zukunft deine Folgenfotos mit dem originalgetreuen Essen machen kannst. Also wenn ihr das originalgetreue Essen in Zukunft haben wollt, dann bitte PayPal spenden an vor allem den Kai, der das ja kocht.
Ja, Grüße an Dunderklumpen, die wollte das tatsächlich auch gerne haben. Also es passiert mir ja auch beim Hobbykoch-Podcast nicht selten, dass Leute sagen so, davon hätte ich jetzt gern auch eine Portion, aber leider ist das Lebensmittelfax noch nicht erfunden worden.
Nee, das ist, das gibt's dann auf Podstock. Also nicht viele Wellington, aber dass ihr euch vom Kai bekochen lassen könnt.
Ganz genau.
Ja, ich hatte tatsächlich an Pfingsten richtig echtes Filetsteak, aber auch nicht selbst gekauft. Ich war mit der Becky, also Genderbeitrag auf Twitter, bei meinen Eltern über Pfingsten. Mhm. Und da meinte meine Mutter so, ach ja, also sie war nicht da, aber ach ja, hier in der Tiefkühltruhe, ich habe hier noch zwei Filetsteaks, wenn ihr die auftauen wollt, könnt ihr gerne haben.
Aha.
Und das war sehr gut. Und dann, ich plaudere das jetzt einfach mal aus. Ich weiß gar nicht, ob ich das Geheimrezept hier verraten darf, aber wie man ohne Backofen ein Filetsteak perfekt auf den Punkt gart in der Pfanne.
Mhm.
Man muss das nämlich erst eine Minute lang den Herd ganz hoch drehen, dann eine Minute lang anbraten von jeder Seite und dann quasi nach der zweiten Minute, also wenn das quasi auf der zweiten Seite brät, wenn noch 30 Sekunden übrig sind, den Herd auf mittlere Hitze stellen und dann quasi das Filetsteak dann jeweils eine Minute auf mittlere Hitze anbraten und dann quasi in 30 Sekunden noch übrig sind auf ganz niedrige Hitze und dann nochmal jeweils eine Minute und dann für eine Minute oder zwei in Alufolie einwickeln.
Ja, man muss das so ein bisschen ruhen lassen, weil sonst
spritzt
sofort der Bratensaft raus, wenn man reinschneidet.
Genau, dann also so ein, zwei Minuten in Alufolie einwickeln. Ich werde das genaue Rezept nochmal nachprüfen lassen und dann in die Shownotes packen.
Mhm.
Und dann nochmal eine Minute lang auf niedriger Hitze nochmal so kurz anbraten. Und dann war es wirklich so auf Richtung Medium Rare. Also es war noch schön blutig auf jeden Fall.
Aha.
Und das war wirklich perfekt.
Ja, wunderbar. Werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Ich habe auch wirklich gezögert. An der frischen Theke bei meinem Metzger lagen halt nur so abgepackte Portionen. Das war zu groß und wie gesagt, 50 Euro pro Kilo war mir dann zu sportlich. Es gab in der Tiefkühltruhe dann auch noch neuseeländisches Rinderfilet, aber jetzt irgendwie 2,5 Kilogramm da kaufen, man darf es dann ja auch nicht auftauen und wieder einfrieren, sonst ist es kompliziert. Und dann habe ich mich für die Variante mit dem Steak entschieden.
Ich wette, wer es nicht weiß, der sieht es auch nicht auf dem Foto.
Eben. Und es war auch wirklich lecker. Das ist da auch gutes Fleisch. Das ist eigentlich die Hauptvoraussetzung. Und wo wir gerade da sind, ich hatte ja eben schon erwähnt, Schweinefilet geht auch. Schmeckt da natürlich nach Schweinefilet und nicht nach Rinderfilet. Und es gab in der Folge natürlich viele Varianten, dadurch, dass es jetzt auch schon Jahrzehnte durch die Rezeptwelt kursiert, gab es dann später auch immer einfachere Varianten. Zum Beispiel, dass die Champignons, die frischen, durch so Dosen-Champignons ersetzt, ich wollte schon sagen, entsetzt wurden, weil das war dann eben, ja, nur noch vielleicht irgendwie so eine eher geschmacksneutrale Paste. Der Fertigblätterteig, muss ich ehrlich gestehen, den verwende ich auch. Natürlich kann man da so eine Pie Crust selber herstellen mit frischer Butter und Mehl und ewig langem Falten. Aber da muss man wirklich schon sehr viel Zeit und Muße haben. Und dann eben wurden auch andere Fleischsorten ausprobiert, wie natürlich Hähnchen, das bleibt nicht aus. Und dann wurde an zwei Artikeln so am Ende beschrieben, so den Tiefpunkt hatte das Filet Wellington dann erreicht, als es den Hamburger à la Wellington gab.
Oh je.
Da war dann wahrscheinlich einfach nur so ein Patty mit entsprechender Pilz-Zwiebelpaste obendrauf. Und vielleicht weiß ich nicht, ob sie dann wirklich das eingebacken haben oder dann in so einen Burger-Bun gepackt haben. Aber ja, so kann auch ein sehr feines Rezept dann wieder zurück zu einem sehr einfachen Konzept kehren. Das hat also mehr so einen Parabelflug gemacht.
Ja. Ja, ich glaube, hast du noch was zu Filet Wellington? Sonst würden wir in den Kommentarteil übergehen.
Gerne.
Genau, wir haben mal wieder ein bisschen Feedback angesammelt zu den letzten Folgen. Einerseits möchten wir uns natürlich allgemein mal für alle lobenden Twitter-Kommentare bedanken, die ihr uns zu jeder Folge dalasst. Das ist wirklich sehr schön, wie dann immer Leute sich für die Folge sehr brav bedanken. Das freut uns sehr und ist natürlich auch ein toller Ansporn.
Ja, und es ist auch immer faszinierend. Wir bekommen eben auch sehr viel Feedback, wo ihr dann Bezug in eurer Lebenswelt auf diese Rezepte nehmt. Um jetzt nur ein Beispiel zu nehmen. Da hatte ich natürlich jetzt angefragt auf Twitter bei der Worcestershire Soße, weil es da eben so viele Varianten gab, dass ihr mal ein Foto posten sollt. Und das haben tatsächlich einige gemacht, um nur einige zu nennen. Das ist auch wieder unfair, ne? Aber der Pumpkin-Poet und Steffel, oh, den Twitter-Händler, da ist noch eine Zahl dabei, glaube ich, die hat uns auch ein Bild geschickt und das fand ich eben spannend, weil ich das auch noch nie gesehen hatte. Die tatsächlich waren zwei der Dresdner Varianten dabei, die es wohl dann heute auch noch wirklich gibt. Die hatten wir in der Sendung besprochen und
ja, genau, die DDR-Variante.
Genau. Und da das hieß, glaube ich, sogar noch exzellent. Ich finde jetzt gerade das Bild nicht, sonst könnte ich es noch mal verifizieren.
Wir packen es einfach in die Shownotes. Dann.
Genau.
Ja, was mir gerade noch einfällt, wo wir gerade gesprochen haben von nicht original Zutaten im Sendungsbild. Letzte Woche war ja die Folge zum Pumpernickel.
Ja.
Und da hab ich ja ausnahmsweise das Sendungsbild gemacht. Und ich hab ja da ein westfälisches Abendmahl abgebildet, aber mit bayerischem Krustenschinken und nicht mit westfälischem Kochschinken. Mhm. Also so gesehen haben wir uns da beide schuldig gemacht.
Schlimm. Ja, ich sehe gerade noch hier von Mikado Elefant war noch schön eine, auch eine vegane Variante der Worcestershire Soße. Hatten wir auch thematisiert und ja. Der Pumpkin Poet hatte sogar zwei im Schrank. Gerade bei so Zutaten, die nie verderben, kennst du wahrscheinlich auch. Dann hat man nachher 203 Fläschchen im Schrank, weil man im Supermarkt davor steht und denkt, habe ich da jetzt noch was von? Aber ich brauch's ja jetzt, dann kaufe ich halt noch so ein Ding.
Ja, ja, genau. Was ich auch gemacht habe neulich, was mir auch gerade einfällt, ich habe mal abends einfach so Pilze gekauft und die dann in der Pfanne so ein bisschen angebraten und dann einfach Worcestershire Soße drauf getan.
Oh, das war sehr lecker. Fein, ja?
Das ist geht super schnell, einfach ein paar Champignons schnibbeln, Salz, Pfeffer drüber in die Pfanne mit einem Stich Butter oder ein bisschen Öl. Dann schön anbraten und dann einen Schuss Worcestershire Soße drauf und dann irgendwie vielleicht, also geht auch aufs Brot, also ist auch ein schönes Abendbrot.
Kann man sich ja auch, wenn man jetzt eine größere Menge macht, abkühlen lassen und dann wirklich auch so als mehr oder weniger Brotaufstrich machen.
Und wenn man es jetzt noch ganz advanced machen will, dann jagt man es noch kurz durch den Mixer und dann hat man tatsächlich so eine, dann sind wir fast wieder bei diesem Pilzbelag vom Philly Wellington wieder.
Genau, angelangt. Ja, aber tatsächlich gibt es ja auch so vegane Aufstriche, die nach so einem Konzept funktionieren. Ja. Von daher ist es gar nicht so abwegig.
Genau. Aber es hätte ich ohne die Folge, hätte ich da an die Worcestershire Soße, die bei mir auch noch im Schrank stand, nicht gedacht, dass man die auch mal wieder verwenden könnte.
Ja, ja, und das ist halt das Schöne, wenn man so einen Podcast macht und man merkt, nicht nur, dass Menschen das gut finden, das ist ja auch schon sehr schön, aber dass es auch noch dann eben Prozesse anregt und die Fantasie anregt. Zum Beispiel, da kommen wir dann auch nochmal auf Dunderklumpen, die auf unsere Pizza-Folge reagiert hat.
Genau, die hat, ist ja sehr schwedenaffin und die hat uns einen schwedischen Pizza-Hack dazu dargelassen. Nämlich man nimmt das klassische runde Knäckebrot, weil es auch bei IKEA gibt, und dann macht man Tomatensauce drauf und halt verschiedenen Belag und dann für 15 bis 30 Minuten in den Ofen, bis der Belag geschmolzen und überbacken ist. Und dann suppt halt so ein bisschen die Tomatensauce von oben durchs Knäckebrot. Aber halt nicht ganz durch und dann hat man so eine Art Fake-Pizzateig, der halt unten schön knusprig ist, aber auch nicht mehr zu knäckebrotig ist und dann hat man halt was man ganz schnell, also tatsächlich wahrscheinlich auch im kleinen Mikrowellenofen sich machen kann.
Und dadurch, dass es eben Sauerteig ist und Roggensauerteig, ist es eben nochmal extra pikant. Von daher kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Genau. Übrigens, das ist dann für die Variante, die so die Variante Steinofen mögen, also so unten sehr kross und oben vielleicht so ein ganz kleines bisschen angeweicht von der Soße. Und wer die eher dicke, saftige Pizza mag, der soll sich mal im Supermarkt so ein Fladenbrot kaufen einfach. Die gibt es ja auch so in runder Form. Mhm. Einfach möglichst halbieren und dann kann man auch Tomatensauce draufstreichen und Beläge nach Wahl und überbacken. Das funktioniert auch. Dann hat man eben eher so die voluminöse Pizzabodenvariante.
Genau. Wir hatten auch noch ein Feedback zur Pumpernickel-Folge von Ed Maxi Mausebein, die sich an die Partyhäppchen in den 60ern erinnert, nämlich Pumpernickel, Butter und Gouda mehrfach übereinander geschichtet und sie hat sogar ein Foto gefunden. Und genau, das sind halt so kleine Pumpernickel-Häppchen und dann sind das 1, 2, 3 Iterationen, also dreimal Pumpernickel, dreimal Butter und Gouda und dann mit einer Traube quasi drauf und dann schön Spieß durch. Und das wirkt schon sehr ein bisschen 60er, aber es wirkt jetzt nicht schlecht. Das ist so ein Partyhäppchen, was man mit einfachen Mitteln kann man da was sehr Schickes zaubern. Also ich würde das jetzt auch nicht so verachten. Ist wahrscheinlich für die Leute, die das in den 60ern bis zum Erbrechen essen musste, nicht mehr so geil, aber finde ich eine nette Idee.
Finde ich auch. Also ich habe das, glaube ich, auch schon auf Buffets gesehen. Ist also in die späten 70er und danach wohl auch noch weitergeführt worden. Und das ist ja so eine Variante von Käsehäppchen und dann vielleicht noch etwas bekömmlicher, wenn so dieses ballaststoffreiche Brot dazwischen ist, dass man eben nicht nur den puren Käse sich reinhaut.
Ja, ich frage mich jetzt, ob da jetzt unbedingt hätte noch Butter dazwischen müssen, aber vielleicht.
Das ist, glaube ich, eher so aus, man muss das ja auch nicht Zentimeter dick draufstreichen, das ist dann eher nur, dass dieses Konstrukt einfach auch dem bis zum Essen standhält.
Ja, also ja, also vielen Dank für die Folge. Viele haben auch gesagt, ja, diese Pumpernickel-Folge, die legen sie sich in den Schrank, die hält besonders lange. Ja, ja, also ich tatsächlich hat sich der Pumpernickel-Verbrauch bei mir auch sehr stark erhöht seit der Folge. Also dieses, man glaubt gar nicht, wie geil das ist, so ein bisschen so ein Bauernbrot und dann so eine Pumpernickelscheibe drauf und dann wahlweise Schinken oder Honig oder einen anderen Belag, das ist schon ziemlich cool. Also da haben die was, die Westfalen was erfunden, was nicht dumm ist.
Mhm. Aber interessant, dass du das erwähnst, das kenne ich nämlich auch. Also nach der Caesar Salad Folge habe ich in den kommenden Wochen also bestimmt 3, 4, 5 Mal Caesar Salad gemacht, weil ich einfach so riesig Bock drauf hatte. Also es wirkt also auch auf mich und auf dich scheinbar auch, dass die Sendung auch wirklich Appetit machen auf diese Sachen.
Ja.
Nur so als Beispiel oder die Burger-Folge, dann macht man sich plötzlich öfter mal zu Hause schnell noch einen Burger in die Pfanne und dann auch eben mit der Worcestershire Soße sehr lecker. Das ist schon ganz schön.
Gut, dann bleibt uns jetzt wahrscheinlich nur noch zu sagen oder mir zu sagen, was wir in der nächsten Folge besprechen werden.
Christopher, was machst du eigentlich in der nächsten Folge für ein Thema?
Ah, Kai, gut, dass du fragst. Ja, ich erfülle mir einen kleinen Herzenswunsch und wir reden über Birne Helene und wie Birne Helene zubereitet wird. Das ist war ja der Streitpunkt eines bekannten und von mir sehr favorisierten Filmes. Und das werden wir, die Geschichte der Birne Helene werden wir in der nächsten Folge euch erzählen. Und bis dahin bedanken wir uns fürs Zuhören. Habt Spaß am Kochgerät und schickt uns gerne auch weitere Vorschläge für weitere Folgen.
Immer gerne. Macht's gut. Tschüss.
Eat
tschüss.
My head with cream. Eat my arms with mayonnaise. Eat my legs with ketchup. And invite friends around to taste my ass.